in dem Moment, wo ich mich selbst mit allen Stärken und Schwächen zeige, meinem Team und auch anderen Menschen, gebe ich denen die Möglichkeit, das selbst auch zu tun. Ne? Wenn ich offen über meine eigenen Fehler spreche und offen über meine Ängste und auch meine Sachen, wo ich das Gefühl habe, ich bin einfach nicht gut genug, Imposter-Syndrome ist sowas, was ich total, wo ich immer noch drunter leide, dass ich manchmal das Gefühl habe, so Gott, hoffentlich kommt mir nie jemand auf die Schliche, dass ich eigentlich voll, dass alles voll der Quatsch ist, was ich hier, also es ist wirklich krass, ne, und dann, aber das zu teilen und irgendwie, und dann auch zu hören, so ey, krass, dass du das sagst, und es gibt mir wiederum auch, also dann anderen Menschen das Gefühl, nicht falsch zu sein und nicht das Gefühl zu haben, man ist einsam damit. Und gleichzeitig, und ich finde das so spannend, auch wenn man sich überlegt, was sind die Menschen, die mich am meisten beeindrucken und die meiste Stärke für mich ausstrahlen, sind das immer Menschen, die so offen und ehrlich über ihre eigenen Ängste und ihre eigenen Fehler sprechen können und keine Angst davor haben, dass andere Menschen sie dafür verurteilen, weil sie selbst damit okay sind. Ich glaube, das ist auch so ein Mechanismus, der so spannend ist zu beobachten, dass oft Stärke gar nicht bedeutet oder dass starke Menschen gar nicht unfehlbar sind, sondern genau das Gegenteil davon sind und total offen damit sind und total verletzlich sein können und gleichzeitig aber total stark sind.
Mindset Movers. Positive Entrepreneurship Podcast. Herzlich willkommen zur 64. Ausgabe des Positive Entrepreneurship Podcast. Heute ist bei mir zu Gast Lisa Jaspers. Lisa ist Unternehmerin, Gründerin von Folkdays. Du bist politische Aktivistin, ja, und du bist Autorin des Buchs Starting a Revolution. Und das sind die Sachen, die man auf LinkedIn über dich lesen kann in der Titelzeile. Und jetzt haben wir eine ganze Zeit gemeinsam, um uns besser kennenzulernen oder dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer auch dich ein bisschen besser kennenlernen. Lisa, schön, dass du da bist, und stell dich doch mal ein bisschen als ganzen Mensch vor und nicht nur als das, was man so als Business-Aushängeschild über dich lesen kann.
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und was macht mich aus? Oder wer bin ich? Also ich habe den Begriff irgendwann erst entdeckt, sehr spät in meinem Leben, als wir das Buch geschrieben haben, den Begriff des Systempreneur oder der Systempreneurin. Und das finde ich eigentlich sehr passend zu mir, weil ich auch als Unternehmerin lange mit dem Bild von Unternehmerin sein total gestruggelt habe, weil so das Bild, was wir haben, ist ja eins, was sehr fokussiert, sehr zielstrebig, immer das Ziel im Auge, nämlich das eigene Unternehmen erfolgreich zu machen und so weiter und so fort. Und ich bin als Persönlichkeit jemand, die immer auf 100.000 Hochzeiten gleichzeitig tanzt und immer auch super viele Sachen gleichzeitig macht und auch ganz oft mich einfach von meinen Interessen und auch meiner Sympathie und meinem Vibe treiben lasse und viel weniger davon, ist das jetzt strategisch wichtig, mich mit dieser Person zum Lunch zu treffen, sondern es ist eher so, okay, cool, ich höre von jemand, der macht was ganz Spannendes, und egal, ob es direkt mit mir zu tun hat oder meinem Unternehmen oder nicht, ich will diese Person kennenlernen. Und ich glaube, ganz lange war das schwierig für mich, weil ich von außen natürlich auch oft gehört habe, Lisa, du musst dich auf eine Sache fokussieren, ne? Du kannst nicht immer 1000 Sachen gleichzeitig machen, du musst irgendwie gucken, dass du dass du einfach dich fokussierst. Und ich glaube, im Prozess dieses Buchschreibens, aber auch durch diese Begrifflichkeit, das erste Mal zu hören, dieser Begriff von Systempreneurship, das hat mir ja voll geholfen, weil ich auf einmal das Gefühl hatte, ich habe ein Wort für das, was ich fühle. Und was ich fühle, ist halt, es ging mir noch nie darum, mein eigenes Unternehmen so groß und erfolgreich wie möglich zu machen, sondern worum es mir von Anfang an ging bei Folkdays, war ein Wirtschaftssystem mir anzuschauen und zu gucken, wie man das auch anders machen kann und wie man wirklich auch fundamental anders vorgehen kann und wie man auch im System voranbringen kann. Ne? Also wenn ich jetzt sage, mir ging es um vielleicht sowas wie den Fairtrade-Sektor oder auch nachhaltigen Konsum oder auch fair gehandelte Kleidung und da einfach zu schauen, was ist eigentlich dieses System? Was sind die AkteurInnen? Welche Rolle spielt die Politik, die Wirtschaft? Und da einfach zu gucken, okay, wie bewege ich mich als einzelne Person, aber auch in meinen unterschiedlichen Rollen in diesem System? Und wie kann ich wie kann ich so agieren, dass ich das System am besten voranbringe und nicht unbedingt sozusagen ein eigenes Empire schaffe. Das war, glaube ich, immer schon so ein Grundgefühl, was ich hatte, und lange dachte ich, dass das nicht gut gehen kann oder dass ich dafür vielleicht in der falschen Rolle bin oder. Und das hat sich mittlerweile verändert und ich glaube total daran, dass das auch was total Zukunftsgerichtetes ist. Nicht mehr in Unternehmensboxen zu denken, sondern in Netzwerken, in fluiden Modellen, in Beweglichkeit, in keine Ahnung. Das ist wo ich mich gerade sehr viel mit beschäftige. Und was mich total inspiriert und was so viel Freiheit und so viel Andersartigkeit zulässt, als das, was wir gerade in unserem Wirtschaftssystem beobachten.
Ich kannte den Begriff gar nicht und ich finde das auch total spannend und attraktiv, weil ich mich ja unternehmerisch auch damit beschäftige, allerdings auch zum ersten Mal. Im Gegensatz zu dir, es gibt gar nicht einen Vergleich, aber du hast dein erstes Unternehmen, soweit ich weiß, Folkdale ist ja schon mit dieser Absicht gegründet, etwas am System zu verändern. Und ich habe das, glaube ich, gestern gepostet. Ich wünsche mir auch sowas wie eine Transformation des kollektiven Bewusstseins. Ja, und letzten Endes, den Begriff Systempreneur kannte ich gar nicht. Und dass der das ausdrückt, finde ich total spannend, weil jetzt gibt es dafür mal ein Wort in meinem Kopf. Ich wünsche mir ja auch für uns als Welt oder Mitmenschen, dass wir einen anderen Blick auf die Dinge haben und einfach einem anderen Mindset antreten für das, was wir so tun. Ja. Und ich habe dafür dieses Thema positive Philosophien, was auch immer das bedeutet, oder für jeden ist es was anderes, ausgewählt, weil ich einfach glaube, dass Menschen das hilft, so mit sich mehr in Verbindung zu sein. Und das hilft schon ganz viel und das übertragen wir auch so Themen wie Leadership und so weiter. Und wie ging das denn bei dir los wie kamst du auf die Idee, also bitte beschreibe du das mal, was Folkdays eigentlich ist. Also es ist ein E-Commerce-Geschäftsmodell, es gibt es seit 2013. Und was ihr eigentlich macht und was daran der gesellschaftliche Shift vielleicht ist oder die Wirksamkeit, die du auf System damit ausübst oder ihr.
Also vielleicht muss ich dazu noch kurz erklären, wie ich zu Folkdays gekommen bin, weil das ist, glaube ich, sehr zentral dafür. Ich habe eigentlich Politik und Entwicklungsökonomie studiert und habe dann auch erstmal in der klassischen Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet. Ich war bei Oxfam, einer Hilfs- und Entwicklungsorganisation, und danach noch bei einer Beratung, die sich auf den Public Sector fokussiert hat und dort auch dann immer wieder in Projekten, die mit Entwicklung zu tun hatten, also vom Entwicklungsministerium oder anderen staatlichen Organisationen. Und irgendwie hatte ich immer so ein ganz ungutes Gefühl in diesem Kontext und ich konnte es auch da wiederum nicht genau beschreiben. Ich wusste einfach nur, dass es sich nicht gut angefühlt hat, weil es gab einfach immer so krasse Hierarchien und ich hatte das Gefühl, also Hierarchien im Sinne von das Thema, worum es mir ging, war, sich die Armut anzuschauen und wirtschaftliche Entwicklung und zu gucken, wie kann man eigentlich eine Veränderung herbeiführen, dass wir nicht eine zweigeteilte Welt haben, im einen Teil der Welt die Menschen reich sind und im anderen Teil der Welt die Menschen arm sind. Und was hängt an Armut dran und wie kann man das beheben und so weiter. Das waren so Themen, mit denen ich mich im Studium beschäftigt habe und danach auch. Und ich habe gemerkt, dass die Ansätze, die da draußen waren, für mich immer so ein total hierarchisches Gefühl hatten. Und mittlerweile weiß ich, dass mir der Begriff neokolonialistisch gefehlt hat. Ne? Aber eigentlich ist eine Fortführung von einer Ausbeutungsstruktur auf eine gewisse Art ist. Zwar will man irgendwie was verändern, aber man will eigentlich nicht da anpacken, wo man anpacken müsste, nämlich wie Wirtschaft funktioniert und wie Lieferketten funktionieren. Denn Lieferketten funktionieren heute so, dass wir, dass wir hier im globalen Norden Unternehmen haben, die häufig ihre Produkte im globalen Süden produzieren. Und die Lieferketten funktionieren in der Regel so, dass wir gucken, dass wir so kostengünstig wie möglich die aufbauen, sodass wir maximal viel Profit hier im globalen Norden erwirtschaften können. Und wenn wir das tun, sind wir erfolgreich. Und ich glaube, das Konzept, was ich spannend fand und wo ich auch ein bisschen in meinem Studium immer wieder drüber gestolpert bin, ist das fairen Handel oder das gerechten Handel. Und so der Grundgedanke darin ist, wie können wir es schaffen, Wertschöpfungsketten oder Lieferketten zu etablieren, in denen ein Fairness und ein Gerechtigkeitselement verankert ist. Denn wir haben ein krasses Machtgefälle. Wir haben Länder, die quasi im Endeffekt jeden Preis anderen Ländern aufzwingen können, weil wir mächtig sind und sonst woanders hingehen. Und wie kann man sozusagen Lieferketten schaffen, in denen man versucht, den Mehrwert der kreiert wird in der Produktion, so zu verteilen, dass der nicht komplett im globalen Norden hängen bleibt, sondern dass Menschen in dieser Lieferkette von diesem Mehrwert was haben, die ihn auch kreieren. Das ist so ein bisschen der Grund, also ein bisschen technisch ausgedrückt, aber es ist der Grundgedanke von gerechtem Handel oder fairem Handel. Ich hatte aber das Gefühl, dass das Konzept, so wie es heute umgesetzt wird, zum einen sehr angestaubt ist, zum anderen auch nicht mehr wirklich manchmal darum ging, diesen Gedanken so gut zu verkörpern, wie es geht. Und mit Folk Days habe ich genau das versucht. Also vielleicht kurz zu dem, was wir tun. Wir arbeiten mit KunsthandwerkerInnen im globalen Süden zusammen und stellen wunderschöne, hochwertige Produkte her.
In der Tat. Also
Fashion-Accessoires, Interior, Schmuck. Also wir versuchen so ein bisschen eigentlich auch das Image von Fairtrade zu wandeln und Menschen zu zeigen, dass das, was das Konzept kann, eigentlich was anderes ist als das, was wir sofort im Kopf haben, wenn wir Fairtrade hören. Und Kunsthandwerk fand ich als Vehicle oder als als Technik so spannend, weil es bedeutet, also Kunsthandwerk ist für etwas, das braucht seine Zeit. Und es ist auch oft was sehr stark von einer Person gemacht wird. Ne? Also wenn du eine Decke webst, dann ist es eine Person, die diese Decke herstellt und den kompletten Wert dieser Decke kreiert. Also du hast nicht dieses 1000 verschiedene Arbeitsschritte. Du hast, ne? Also das ist was sehr, das ist sehr menschennah. Und du kannst es auch nicht krass optimieren, weil wenn du es optimierst, wird die Qualität schlechter. Mhm. Ne? Also wenn du es schneller machst oder wenn du so. Ne? Und das fand ich irgendwie total spannend. Also genau. Genau, das heißt, es auch ist begrenzt, irgendwie sowas, genau, es ist begrenzt und es ist was irgendwie auch so ein bisschen eigentlich antikapitalistisch, weil es halt darum geht, sich Zeit und Mühe zu geben, um Produkt so hochwertig wie möglich zu machen, weil es um das Handwerk und Kunsthandwerk an sich geht, ne, weil das einen Eigenzweck hat und gleichzeitig natürlich auch so dieser Gedanke von dem Erhalt von diesem Kunsthandwerk auch für mich immer eine Rolle gespielt hat. Und genau, das machen wir. Also wir nutzen natürliche Materialien aus den Ursprungsländern, um diese Produkte herzustellen und die dann online vor allen Dingen zu vertreiben. Wir haben auch einen kleinen Laden oder Showroom in Berlin, aber vor allen Dingen online. Genau, das machen wir jetzt seit fast 9 Jahren. Voll crazy.
Ja, und also überhaupt nicht crazy. Wenn man auf folkdays.de geht und da mal so durchscrollt, du hast eben gesagt, das sind einfach unfassbar schöne Dinge, die dort zu finden sind. Und sauschöne Sachen sind auch ausverkauft, was ich ein bisschen. Aber was natürlich schön ist, dass das noch zu sehen ist, weil das ja auch diesen Wert, es sind natürlich nicht alles Unikate oder wahrscheinlich einige ja doch, aber dass das halt begrenzt ist. Das finde ich ganz schön. Du hast eben gesagt, das ist irgendwo auch antikapitalistisch. Da steigen wir gleich nochmal auf ein. Für mich ist das total kapitalistisch und zwar im positivsten Sinne. Also du nutzt ja das System, in dem wir hier alle aufgewachsen sind, im globalen Norden und in diesem vorherrschenden Wirtschaftssystem ist Kapitalismus und willst einen anderen Verteilschlüssel haben als in diesen optimierten Lieferketten, die halt auf Masse gehen, auf Wiederholbarkeit, auf möglichst günstige Löhne und so weiter. Und willst einfach den Anteil, den Share anders verteilen. Also diese Linie, die total, also wenn das immer so ein Balkendiagramm ist, kriegt der globale Süden ganz wenig davon ab, in gewöhnlichen Lieferketten, der globale Norden ganz viel. Und du verschiebst diese Linie. Und wenn ich mir den Shop ansehe und die ja, Anmutung der Artikel, dann hast du da wahrscheinlich auch eine Zahlungsbereitschaft für und dadurch auch die Möglichkeit, eine Marge zu generieren, die leicht in einem anderen Schlüssel teilbar ist. Und damit nutzt du ja das System, was da ist, um eine andere Wirkung zu erzielen. Das finde ich total fantastisch. Und ich wollte einfach vielleicht später drauf kommen, aber es ist jetzt total Wurst. Wie denkst du denn eigentlich über Wachstum nach? Und was bedeutet eigentlich dich jetzt für dich Wachstum so im unternehmerischen oder auch im kapitalistischen oder vielleicht antikapitalistischen Sinne? Lass uns da mal drüber sprechen.
Ja, es ist total interessant. Also erstmal vielleicht ein kleiner Ausblick. Ich arbeite gerade am neuen Buchprojekt. Das wird im September, am 28. September gelauncht. Und das Buchprojekt heißt Unlearn Patriarchy, also das Patriarchat verlernen. Und mein Kapitel darin heißt Unlearn Kapitalismus. Und zwar, weil ich glaube, dass das System, auf dem wir gerade wirtschaftlich basieren, bestimmte Prämissen hat, die wir hinterfragen müssen. Und das ist zum Beispiel die Prämisse von wer profitiert eigentlich hier von diesem System? Mhm. Und sind das in der Tendenz nicht eh die Leute, die eh schon privilegiert sind? Ne? Mhm. Sowohl in Deutschland als auch global. Und Wachstum spielt da natürlich eine total interessante Rolle, weil ich glaube, dass wir, dass diese Wachstumslogik, in der wir uns bewegen und die für uns Erfolg gleichgesetzt wird, wir ja auch immer wachsen müssen. Und die Frage ist, wo kommt dieses Wachstum her? Und im Kapitalismus kommt Wachstum häufig daher, dass der Mehrwert, den andere Menschen durch ihre Arbeit kreieren, über ihren Lohn hinaus, halt anderen zugutekommt. Ne? Ja. Also ein profitables Unternehmen bedeutet im Grunde, dass irgendwo ein Mehrwert kreiert wurde von mehreren Personen beispielsweise, mhm, oder, ne, oder in der Lieferkette, die diesen Mehrwert nicht behalten haben, sondern dieser Mehrwert kommt dem Unternehmen zugute und dadurch entsteht dann irgendwann Profit. Ne? Also du hast dann sozusagen. Und ich glaube, diese Logik ist eine, die man sich bewusst machen muss. Und ich glaube, viele Menschen machen sich diese Logik nicht bewusst. Und darum geht es auch in diesem Unlearning-Kapitalismus. Das ist eine Logik, die man sich bewusst machen sollte und gegen die man sich auch entscheiden kann. Und es gibt ganz viele Businessmodelle, die sich aktuell schon dagegen entscheiden zu sagen, unser Ziel als Unternehmen ist es, einen Profit zu generieren. Sondern die sagen, darum geht es nicht, sondern es geht darum, den Impact so groß wie möglich zu machen und dann reinvestieren wir diesen Profit. Ne, so. Und ich glaube, also das zum einen in Bezug auf Wachstum. Ich glaube, dass ich habe ein großes Problem mit der Wahrnehmung, dass Wachstum so wichtig ist, weil ich glaube, dass wir gerade eh schon an unseren planetaren Grenzen sind mit dem Wachstum, den wir erzielt haben über die letzten 200-300 Jahre, ne? Also seit der Industrialisierung. Und ich glaube, worum es jetzt geht, ist eigentlich Wirtschaftsmodelle und Businessmodelle zu kreieren, die regenerativ und redistributiv sind. Also die regenerativ sind und umverteilend sind. Und im Endeffekt ist das genau das, was wir mit Folkdays versuchen. Und das interessiert mich total. Also wie kann man sozusagen vom Wachstum weggehen und eher darüber nachdenken, wie schaffen wir es? Weil wenn wir alle komfortabel leben wollen in einer Weltgemeinschaft, wo so viele Menschen noch in Armut sind, brauchen wir unfassbar viel Wachstum oder wir brauchen Umverteilung.
Und du als Unternehmerin und Folkdays als Unternehmen braucht aber auch als ja, ich sag mal, Umsatzwachstum, Absatzwachstum, damit ihr auch weitere KunsthandwerkerInnen auf der ganzen Welt, mhm, irgendwie anschließen könnt an dieses, ja, in Anführungsstrichen neue System. Mhm. Das meine ich, für mich ist das, also das Thema Umverteilung verstehe ich total klar. Und ich habe so einen, ja, vielleicht sehr blauäugigen oder naiven, naive Idee zum Wachstum. Ich bin total wachstumsverliebt. Ja, also, mhm, und damit meine ich jetzt nicht nur diesen Satz, mit dem ich immer unterwegs bin, persönliches Wachstum mhm, ist die Voraussetzung für unternehmerisches Wachstum. Nee, gucken wir uns nur mal Wirtschaftswachstum an. Mhm. Und ich glaube, wir verbrauchen, was die Ressourcen angeht, deutlich mehr Planeten, als wir zur Verfügung haben. Und das funktioniert jetzt schon nicht, schon lange nicht. So, mhm, das ist mir total klar, dass wir davon weg dürfen oder weg müssen. So. Wenn ich mir aber angucke, wie die letzten 100 größten Unternehmen der Welt entstanden sind und wo die her Wachstum generieren, dann verbrauchen die schon deutlich weniger Ressourcen für ihre Wertschöpfung und ihr Wachstum, als das Industrieunternehmen aus den Generationen davor getan haben. Also wir können über, was weiß ich, wenn du dir Softwareunternehmen anguckst, die verbrauchen nicht gar keine Ressourcen, die verbrauchen unfassbar viel Strom und so weiter und haben ganz, ganz viele Mitarbeiter. Aber für das, also für die Zahlen, die generieren, auch so für Unternehmensbewertungswachstum und so weiter, wurde viel weniger Ressource und viel weniger Planet verbraucht als davor die Automobilindustrie oder die Eisenbahn oder so sogar die ganzen, ja, also ganz montan Industrie, die Erze aus dem Boden holen oder Fossil Fuels und einfach den Planeten anzünden. Mhm. So, ne? Und ich habe halt die Hoffnung, vielleicht ist das naiv, mhm, dass sich das fortsetzt, weil ich wahrscheinlich auch, weil ich keine Idee dafür habe, wie könnte es denn ohne Wachstum gehen? Mhm. Und ich glaube, dass die Verteilung trotzdem immer gerechter wird, weil mehr Menschen danach streben und so wie du daran arbeiten. Ich habe zum Beispiel ich glaube ganz stark an Narrative. Also wir brauchen als globale Gesellschaft halt neue Narrative, an die wir glauben können, und dann manifestieren sich halt auch neue Gewohnheiten und neue Systeme. Und ich hoffe ganz stark auf dieses Narrativ des nachhaltigen Wirtschaftens, also und auch des, ja, wenn wir uns einfach Artenvielfalt und Klimaschutz und Biodiversität und sowas anschauen, da tun wir natürlich als Gesellschaft und auch als Wirtschaft überhaupt noch nicht genug. Und es passiert schon einiges und ich hoffe, dass sich das als Narrativ durchsetzt mit dem Wunsch, dass genug Unternehmen auf der Welt glauben, damit Geld verdienen zu können, damit neues Wachstum zu generieren und diese alte, wir verbrennen alles Wirtschaft zu ersetzen durch eine nachhaltige Wirtschaft. Und dann könnten wir in meiner Welt auch das klassische Wachstum behalten, wenn es eben keine Ressourcen mehr kostet, sondern, also was ich ja glaube ist, wir Menschen brauchen immer nur eine Vision, wo es mal irgendwie hingehen kann. Deswegen finde ich auch diese absurden Ideen von Weltraum. Ich habe da gar keine Ambitionen zu. Ne? Ich habe keinen Bock auf so einen Astronautenanzug. Ich will nicht zum Mars fliegen. Und ich finde es aber spannend, dass Menschen darüber nachdenken und dass noch niemand weiß, wofür das mal gut sein kann. Aber solche Narrative, die helfen, dass wir in Bewegung bleiben. Und so eine Hoffnung habe ich halt da auch.
Ja, ich sehe es ein bisschen anders und also ich kenne die Narrative, die du gerade beschreibst, weil die auch sehr verbreitet ist, gerade bei Unternehmern, würde ich sagen, oder Unternehmerinnen auch. Es ist sozusagen dieses, kann nicht der wissenschaftliche Fortschritt oder ne, der technologische Fortschritt es möglich machen, dass wir irgendwann durch Dienstleistungen beispielsweise wachsen oder gar nicht mehr durch sozusagen CO2-Footprint. Und es gibt eigentlich keine Daten, die dieses Szenario belegen. Also es hängt für mich direkt zusammen mit der Thematik von Overconsumption, also wir konsumieren zu viel. Und ich glaube, da gibt es ein ganz interessantes Paradox. Es ist nämlich, dass man natürlich irgendwie hofft, wenn es irgendwie E-Autos gibt, dass es weniger CO2 und so weiter und so fort, aber dass Leute in der Tendenz dann nicht weniger konsumieren, sondern manchmal sogar mehr konsumieren, wenn Sachen CO2-neutraler werden. Und damit dann sozusagen neue Autos gebaut werden, die dann wiederum ganz viel Ressourcen binden. Und ich glaube so, unsere Gesellschaft und unser Konzept von Glück, auch wenn wir das nicht bewusst uns machen, basiert sehr stark darauf, was wir konsumieren und was wir uns leisten können und was das auch für uns bedeutet. Und ich glaube, dieser Need, den wir haben, ne, also ich beschreibe es mal, und das beschreibe ich auch in unserem Buch am Anfang, das ist so, ich beschreibe das immer, oder in meiner Beraterlaufbahn war das so. Ne? Ich war sehr unglücklich in meinem Job. Ich habe unfassbar viel gearbeitet, aber ich habe ganz gut verdient. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich bin dann samstags shoppen gegangen, um es mir richtig gut gehen zu lassen. Und ich glaube, so diese Entfremdung vom eigenen Leben und vom eigenen Glück und das Gefühl zu haben, man schuftet, man ist eigentlich unglücklich, aber man braucht diesen Konsum, um dann das Gefühl zu haben, dass das alles irgendwie Sinn macht. Und dann kauft man sich irgendwie ein zweites Auto und dann fliegt man irgendwie in Urlaub öfter und versucht dann irgendwie in irgendeinem Ashram in Indien sich wieder zu recovern davon, dass man irgendwie kurz vorm Burnout steht. Und ne, es ist so, ich glaube, das ist für mich das Problem dahinter, dass es halt nicht bedeutet, also ich glaube, wir sind in so einem Mindset, dass wir alle das Gefühl haben, dass wir diesen Konsum gar nicht kritisch hinterfragen und uns gar nicht wirklich, dass wir gar nicht mehr das Ziel haben, glückliche Menschen zu werden, die erfüllte Leben führen. Sondern dass wir denken, ein bisschen Zwang oder ein bisschen zwingend zur Arbeit müssen wir uns irgendwie alle. Und vielleicht ist es auch okay, dass ich nicht total erfolgreich oder total erfüllt vor allen Dingen, erfolgreich, aber nicht erfüllt in meinem Job bin. Und wenn ich es schaffe, dann andere Sachen zu machen oder Sachen dafür mir zu kaufen, die mich glücklich machen. Und ich glaube, dass solange dieses Gefühl von Kompensation da ist, werden wir immer viel zu viel konsumieren. Und dieser Überkonsum führt dazu, dass wir einfach konstant unsere planetaren Grenzen überschreiten, egal wie gut der technologische Fortschritt ist oder nicht. Weil es nicht darum geht, wir haben Necessities und die werden kostengünstiger und CO2-neutraler hergestellt, sondern es geht einfach darum, dass wir eigentlich versuchen zu kompensieren. Und wir kompensieren durch Essen, wir kompensieren durch Alkohol, wir kompensieren durch Shoppen, wir kompensieren durch Drogen. Ne? Also wir versuchen uns in einen Zustand zu bringen von Zufriedenheit, weil wir eigentlich nicht erfüllte Leben führen. Und ich glaube, solange wir nicht an der Wurzel ansetzen, werden wir einfach, egal welches Wirtschaftssystem wir haben, immer eine Tendenz von Overconsumption haben. Und deshalb glaube ich, dass technologischer Fortschritt uns davor nicht bewahren wird, sondern das vielleicht sogar noch beflügeln wird. Dass wir dann denken, ja, okay, ich meine, wenn das jetzt alles irgendwie viel CO2-neutraler ist, dann ist es ja auch viel weniger schlimm zu konsumieren. Ne? Also das vielleicht so ein bisschen zu, ich will dir gar nicht deine Utopie rauben, aber ich habe da einfach eine andere Perspektive drauf, weil ich mich, glaube ich, viel mit diesem Thema beschäftige. Was erfüllt uns eigentlich und was erfüllt uns nicht und warum ist einfach dieser, ich meine, der Klamottenbereich, du kannst es nicht vorstellen, aber, und du sagst, ne, es gibt immer mehr nachhaltige Unternehmen, den Diskurs, den ich gerade führe zu, wie kann man Wertschöpfungsketten anders aufbauen, dass Profit gleicher verteilt wird, das ist ein Diskurs, den du im nachhaltigen, also bei Social Unternehmen noch gar nicht hast. Ne, die zahlen gerade okay Preise oder die zahlen ein bisschen besser oder die versuchen Kinderarbeit zu vermeiden. Aber da geht es an keiner Stelle im Diskurs gerade um Gerechtigkeitsgedanken, sondern es ist eher so, also ich glaube, da haben wir noch so viel zu tun und das würde so lange dauern, an diesen Punkt zu kommen, weil auch ne, Lieferkette anders aufzubauen, würde auch bedeuten, dass wir hier weniger Profit machen. Und das musst du dich halt als Unternehmer erstmal trauen, zu sagen, das ist jetzt der Schritt, den ich gehe. Ne? Also ich glaube, dass das im Widerspruch auch oft zueinander steht in Bezug auf nachhaltige Unternehmensmodelle. Und ich glaube, unabhängig davon, dass es auch, selbst wenn wir die Hoffnung hätten und es passieren würde, einfach viel zu langsam ist. Und viel im nachhaltigen Bekleidungsbereich sind wir bei weit unter 1% vom gesamten Kleidungsmarkt in Deutschland. Weit unter. Ist unmessbar eigentlich, weil es so klein ist. Obwohl wir alle wissen, obwohl über 90% der Bevölkerung weiß, dass unter extrem schwierigen Bedingungen produziert wird und die Bekleidung ja in der Qualität so schlecht wird, dass wir sie nur noch ein oder zwei oder dreimal tragen können und dann wegschmeißen müssen. Also, ne? Sorry. Brand.
Nee, überhaupt nicht. Entschuldige mich da nicht für. Und zwar, also ich fühle mich total, total erwischt. Ja, und zwar, ich beschäftige mich auch ganz viel mit erfülltem Arbeiten und bin da wahrscheinlich in der Theorie immer noch besser als in der Praxis. Also ich habe de facto keinen Mangel und erschaffe in mir immer wieder, um mich anzutreiben und bediene damit so alte Überzeugungen und Kontexte. Ich muss der Welt beweisen, dass ich wertvoll und kein Versager bin und so weiter. Mhm. Und da bin ich immer wacher drüber, das erkenne ich und das habe ich auch schon häufig bearbeitet und so weiter. Nur das führt ja noch lange nicht dazu, bei mir, dass ich auch mein Konsumverhalten total, also dass ich das reflektiere, ja, und auch immer häufiger, deswegen hat das auch gerade so gesessen. Nur ganz ehrlich, Lisa, ich bin überhaupt noch nicht bereit, mein Konsumverhalten zu verändern. Was ich immer häufiger erkenne, und ich kenne alle der aufgezählten Verdrängungsstrategien, ja, bin ich Experte, ob das jetzt Konsum ist oder was du alles aufgezählt hast, also einfach, damit ich mich mit mir selbst nicht beschäftigen muss und irgendwie die Gefühle nicht habe, die aus den Bedürfnissen resultieren, die eigentlich da sind. Und ich bin auch gar nicht trainiert darin gewesen, ich sag mal so assoziiert zu sein, dass ich meine Bedürfnisse wahrnehmen und artikulieren kann. Ja, und so. Das kriege ich immer besser hin. Aber es gibt zum Beispiel Sachen, das habe ich jetzt gerade wieder erkannt. Ich liebe es, Fisch zu essen. Ja, und ich habe Seaspiracy noch nicht geguckt, weil ich genau weiß, das versaut mir das. Und das ist natürlich ethisch oder moralisch total fragwürdig. Ja, und ich mache das nur, um meinen Konsumstil nicht verändern zu müssen. So, und wahrscheinlich, und ich jetzt, das ist eine Frage, die jetzt ganz persönlich ist von mir. Du bist da vielleicht weiter. Wie geht das? Wie machst du das? Wenn du sagst, du hast das auch, Shopping betrieben, so konsumierst du heute deutlich weniger, als du das damals getan hast?
So crazy wenig. Ich weiß manchmal gar nicht, wann ich mal selbst mal was gekauft habe. Also es ist, und das ist super interessant. Das ist, und ich beschreibe, das ist bei mir, ich hasse es, mich dazu zu zwingen, so eine Entscheidung zu fällen, wie du das gerade beschrieben hast. Ich will jetzt keinen Fisch mehr essen. So, das hasse ich. Was ich beobachte ist, je erfüllter und glücklicher ich in meinem Leben bin, desto weniger denke ich über diese Sachen nach. Und desto weniger wichtig ist mir das auch. Mir ist letztens aufgefallen, früher habe ich mich extrem viel damit beschäftigt, was ich esse. Also wann ich was esse, worauf ich Hunger habe. Ich habe eigentlich, würde ich sagen, von so einem ganz normalen Tag wahrscheinlich mindestens 1 bis 2 Stunden darüber nachgedacht, wo ich Bock drauf habe zu essen. Und ich hatte noch nie ein problematisches Verhalten mit Essen oder so, aber es war einfach so. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen traurig an, dass auch Essen viel irrelevanter in meinem Leben ist, weil ich, glaube ich, früher auch einfach oft über Essen nachgedacht habe, weil das in mir ein positives Gefühl ausgelöst hat. Da freue ich mich jetzt drauf oder da schwelge ich drin. Und ähnlich ist das bei anderen Themen bei mir auch. Also es ist, ich glaube, ich bin gar nicht dafür, sozusagen, also ich glaube, glaube, manchmal muss man auch einfach irgendwann einen bewussten Schalter umlegen. Bei mir ist das zum Beispiel bei Milch. Ich trinke Kuhmilch. Und ich denke mir halt so, irgendwann werde ich an den Punkt kommen, wo ich einfach denke so, ach, jetzt geht's mir so gut, jetzt kann ich auch einfach mal darauf verzichten. Ne? Also so, ich glaube, das ist eher so, wie ich da rangehen würde. Also wirklich, und ich finde es ganz spannend, wenn man einfach konsumiert in der Situation, sich zu fragen, wie geht's mir eigentlich gerade? Und konsumiere ich gerade, weil ich irgendwie ein Gefühl will? Und manchmal kann man das nicht so rationalisieren. Das klingt ja so, als wenn man irgendwie jetzt eine Stunde über irgendwie jedes Butterbrot nachdenken muss. Aber ich glaube schon, sich zu überlegen, öfter mal oder einfach mal unabhängig vielleicht auch vom Konsum, sich zu fragen, und das lerne ich gerade selbst, es ist ein super harter Prozess und man wird total, es wird einem komplett abtrainiert, aber sich zu fragen, wie geht's mir gerade? Wie geht's meinem Körper? Bin ich müde, bin ich nicht müde? Habe ich Hunger? Habe ich Durst? Na, also einfach so diese körperlichen Bedürfnisse wieder zu spüren, aber auch so, bin ich gerade entspannt oder gestresst? Bin ich gerade erfüllt oder habe ich Angst? Ne, wenn, also einfach wirklich so und dann zu gucken, okay, wie schaffe ich es, an einen Punkt zu kommen, wo ich oft ein Gefühl von Erfüllung und Inspiration und auch Herausforderungen auf jeden Fall, weil ich bin kein Fan davon, sich eine irgendwie Cotton-Candy-Welt zu schaffen, wo wir alle irgendwie nur uns gegenseitig mit Wattebäuschen bewerfen, sondern ich bin schon auch dafür, einen schönen Ort zu schaffen, aus dem man dann heraus auch mutig sein kann und radikal sein kann und sich Sachen traut, weil man so, weil man eine Sicherheit in sich spürt und ein Glück und eine Verbundenheit. Joanna Breitenbach sagt sozusagen von einem Safe Space zu einem Brave Space dann auch zu gehen. Ne? Aber ich glaube grundsätzlich, dass das der bessere Weg ist, so rumzugehen und nicht zu sagen so, oh, ich will mir jetzt gerade diesen schönen Luxus nicht berauben, weil ich merke, dass es meine Lebensqualität krass steigert, wenn ich das mache. So, da bin ich gar nicht so ein großer Fan von, auch wenn ich es bewundernswert finde, wenn Leute das machen, aber ich bin totaler Genussmensch und ich will nicht das Gefühl haben, dass ich mich in meinem, ich möchte mein Glück nicht beschneiden. Mhm. Und gleichzeitig merke ich, vielleicht geht es darum, das Glück zu verschieben und an den Orten zu fühlen, wo ich nicht konsumieren muss.
Total spannend. Und ich möchte nochmal nachfragen, wie waren denn so deine ersten Schritte von, ich sag mal, viel Konsum zu deutlich weniger? Und also ich verstehe den Zusammenhang total, ne? Und auch diese Hypothese, wenn ich erfüllt bin, dann kann ich diesen ganzen Konsum, den ich zur Überlagerung oder den ich aus um bestimmte Gefühle mir dadurch zu erkaufen oder zu konsumieren, die eigentlich der vorgeschobene Grund sind oder der dahinterliegende Grund, ja. Und wie ist es dir gelungen, dieses Bewusstsein zu entwickeln? Du hast ja gesagt, du stellst dir dann die Frage, wie fühle ich mich gerade? Also wie hast du es gemacht, dass du das auch mit Leichtigkeit hinbekommst und nicht mit Disziplin und Zwang? Ja, das ist ja total unattraktiv.
Also in Jahr 2 oder 3 nach Gründung erinnere ich mich daran, dass mir eine Freundin erzählt hat, dass sie mal versucht, ein Jahr lang nichts zu kaufen. Also nichts, was sie nicht, also ein Zahnpasta und sowas natürlich und vielleicht auch nochmal eine neue Unterhose, aber nichts zu konsumieren quasi, was man jetzt nicht wirklich... Einfach nichts zu kaufen, also keine Klamotte zu kaufen, kein Möbelstück zu kaufen, kein neues Kissenbezug, den man eigentlich nicht braucht. Und ich war damals so, als ich es erstmal gehört habe, war ich so krass. Das klingt ja voll krass. Und dann war ich so, okay, wann habe ich mir eigentlich das letzte Mal was gekauft? Dann ist mir irgendwie aufgefallen, so, ah ja, das ist schon richtig lange her, so 3-4 Monate oder so. Ein paar Schuhe war das, weiß ich immer noch ganz genau. Und dann habe ich gedacht, so, ach, vielleicht ist das gar nicht so schwer, wie ich denke. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere das auch mal. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, ich mache das nur, wenn es mir nicht schwer fällt. Ich mache das nur, wenn es mich nicht stört. Und ich mache das nur, wenn es sich nicht anfühlt wie, oh, jetzt leider meine Lebensqualität drunter. Und dann habe ich das angefangen, einfach so. Ich habe es auch keinem erzählt. Und dann habe ich einfach nichts gekauft. Und es war so einfach. Und es war so interessant, weil ich erinnere mich daran, ich war dann so nach ein paar Monaten, habe ich einen Freund in Amsterdam besucht. Und wir haben irgendwie so ein bisschen überlegt, was wir machen wollen. Und ich irgendwie am Ende der Reise ist mir aufgefallen, dass ich normalerweise wahrscheinlich einen Großteil dieser Reise damit beschäftigt gewesen wäre, zu shoppen, in irgendwelche Läden zu gehen, mir Sachen anzugucken. Und ich fand es total interessant, dass das so voll aus meinem Kopf verschwunden war. Und dass ich da gar nicht drüber nachgedacht habe und dafür halt voll schöne Sachen in Amsterdam gemacht habe irgendwie. Ne? Wir ein Boot geliehen haben und drum gefahren sind und Fahrradtouren gemacht haben. Und es einfach überhaupt gar nicht darum ging, irgendwie was zu kaufen oder einen schönen Laden sich anzugucken und so. Und das fand ich schon total interessant. Und das war dann so ein bisschen für mich der Einstieg, wo ich gemerkt habe, so, ah ja, interessant. Ich glaube, die Rolle, die Konsum für dich früher hatte, hat sie vielleicht nicht mehr. Und das hat mich, glaube ich, auch sehr bewusst daran gemacht, weil ich danach dann auch immer so dieses Gefühl hatte von, wenn ich mir was gekauft habe, ich mir einfach oft Sachen nur noch gekauft habe, wenn ich sie wirklich gebraucht habe. Oder wenn ich einfach auch vielleicht was richtig geil fand, ne? Ein Konzept richtig cool oder ein Produkt unfassbar schön und manchmal auch echt lange darüber nachgedacht habe. Also wirklich dann nur so richtige Liebeseinkäufe getätigt habe oder Notwendigkeiten und es immer noch auch tue. Ne? Also ich bin immer noch sehr, also ich kaufe nur wirklich Sachen, die ich entweder unfassbar toll finde oder die ich wirklich brauche.
Total inspirierender Gedanke, dieses nicht kaufen oder um halt das Bewusstsein dahin zu trainieren. Und du hast schon gesagt, du differenzierst dann auch zwischen, ich sag mal, dinglichen oder Sachen und zum Beispiel einer Reise nach Amsterdam und Fahrrad mieten, Boot mieten. Mhm. Könnte jetzt mal auch sagen, es ist Konsum, das kostet auch Geld. Und das ist dann wieder die Dienstleistung. Ja, okay. Mhm. Ich finde es total inspirierend. Erstmal danke für dieses Nugget. Ja. Cool. Lisa, also jetzt habe ich verstanden, was du mit Folkdays beabsichtigst. Wie funktioniert denn dein Unternehmen und wie organisierst du das Wachstum, also von dem wir eben gesprochen haben, also ist es deine Absicht oder eure Absicht, dass mehr KunsthandwerkerInnen auf der Welt sich da anschließen und von diesem Modell partizipieren? Und letztendlich ist es ja ein bisschen auch ein Marktplatz oder ein zweiseitiges Modell. Es gibt halt Kunden und es gibt halt Kunsthandwerker und du, Folkdays als Shop oder Plattform bringt die irgendwie zusammen. So. Mhm. Wie erreichst du oder wie erfährst du von talentierten Menschen, die mit ihren Designideen bei dir reinpassen?
Also zu Beginn bin ich einfach sehr viel gereist. Ich habe die Plattform von der World Fair Trade Organization viel genutzt. Da sind so eigentlich Fairtrade-Unternehmen weltweit gelistet und was die machen und welche Materialien die verwenden. Das fand ich super hilfreich. Das heißt, also die Artisan-Seite ist eigentlich relativ einfach, weil mittlerweile natürlich auch ganz viele Leute mir schreiben oder über diese Netzwerke ich auf neue Unternehmen komme. Aber wir sind gerade auch nicht so richtig auf der Suche nach neuen UnternehmerInnen. Und das ist natürlich schon auch ein Thema. Also ich glaube, Wachstum ist schon auch, das war auch immer, also weil bei uns bedeutet Wachstum wirklich ja auch Impact. Ne? Das heißt, je mehr KunsthandwerkerInnen wir an Bord haben, desto mehr können wir auch Impact kreieren. Ja. Und gleichzeitig sind wir aber auch, würde ich sagen, eine Art von Unternehmen. Also wir haben keine Investoren an Bord. Heißt, wir haben nicht ohne Ende Geld, um Marketing zu betreiben. Wir haben ein total komplexes Businessmodell, weil wir natürlich immer eine recht hohe Kapitalbindung haben. Wir haben ein Lager hier, wir kaufen die Sachen ab, um eine Sicherheit herzustellen. Ne, wir haben sozusagen, das ist ja, also E-Commerce ist ja eigentlich was man nicht mehr macht heutzutage, weil du einfach diese Problematik von Liquidität immer hast. Egal, ob es dir gut oder schlecht geht. Ne? Wenn du wächst, brauchst du mehr Produkte, die du verkaufen kannst. Das heißt, dafür brauchst du Geld. Oder wenn du nicht wächst, hast du trotzdem irgendwie keine Liquidität, weil du ja Produkte im Lager hast. Und das ist wirklich, also es hat sehr lange gedauert, bis ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, so okay, das ist einfach echt, ich muss da anfangen, ein bisschen anders drüber nachzudenken. Und was dann entstanden ist, und das ist voll interessant, weil das total in diese Systempreneurship-Schiene einzahlt. Ich habe Kontakt aufgenommen oder ich bin verbunden worden mit einem Fairtrade-Unternehmen hier in Deutschland, einem relativ traditionellen. Die heißen El Puente, sitzen in der Nähe von Hannover und beliefern eine Weltläden, 800 eine Weltläden in Deutschland. Die gibt es seit 50 Jahren, haben 60 Mitarbeiter. Ne, das ist so ein etabliertes Unternehmen. Und die machen viele Produkte, die sehr ähnlich aussehen wie das, was man so im Fairtrade-Bereich kennt und auch eher niedrigpreisig und auch ne, so. Und ich habe mit Martin, dem damaligen Geschäftsführer, angefangen, darüber nachzudenken, weil die ganzen Fairtrade-Unternehmen in Deutschland kriegen alle ein Problem, weil die haben alle eine alte Zielgruppe. Und die haben alle eine Zielgruppe, die auch sehr preissensitiv oft ist. Und da ist halt natürlich die Frage, was passiert in 10, 15 Jahren, wenn die Leute, die gerade in Fairtrade-Läden oder in eine Weltläden einkaufen gehen, wenn die nicht mehr einkaufen gehen, aus welchen Gründen auch immer. Ich will jetzt nicht paternalistisch sein, aber also es ist schon was, was halt auf, was einfach, wo man sich schon Gedanken drüber machen muss, wenn man eine sehr alte Zielgruppe hat. Und wir haben angefangen, zusammen ein bisschen rumzuspinnen und haben jetzt sozusagen, gerade sind wir an einem Punkt, wo wir gemeinsam ein B2B-Business aufbauen, wo wir eine Marke, also wo wir eigentlich Folkdays als junge Marke nutzen, um Concept Stores, um Boutiquen anzusprechen und das Sourcing aber über Alpuente läuft, die das Lager für uns halten. Das heißt, wir haben ein sehr viel kleineres Lager hier in Berlin und die Liquidität gebunden haben, aber die haben viel mehr und die können das viel besser, weil die das schon seit 50 Jahren machen und wir sozusagen einfach hier anfangen, das zu machen, wo wir einfach auch sehr gut drin sind und das ist nicht irgendwie in Lagerhaltung, Liquidität, sondern einfach in ne, Produktentwicklung, Brandbuilding, Kommunikation, in Social Media und so weiter. Und so, und genau, ursprünglich, es ging eigentlich einfach nur darum, erstmal überhaupt einen Diskurs zu starten, damals mit Martin, so was ist eigentlich, was sind eure Themen, wo wollt ihr hin? Und dann zu gucken, ah, okay, cool, guck mal, es gibt hier voll die Überschneidung und irgendwie das Grundgefühl ist sehr, geht in eine ähnliche Richtung. Lass uns doch mal gucken, wie wir kooperieren können. Und jetzt werden wir quasi für Alpuente dafür, von Alpuente dafür bezahlt, auf der einen Seite dieses Modell aufzubauen und auf der anderen Seite haben wir unsere Lager, unsere Kapitalbindung im Lager total reduziert, weil wir einen Großteil unserer Produkte mittlerweile über Alpuente beziehen und die schaffen eine ganz andere Zielgruppe zu erreichen mit ihren Produkten und für ihre Produzentinnen. Und so ist es halt, also das ist sozusagen, und das ist, glaube ich, auch was ich ganz spannend finde, wirklich viel stärker in Kollaboration zu denken und viel stärker in Netzwerken und wie kann man Dinge zusammenbringen und wie kann man sich nicht als Konkurrenten sehen, sondern wie kann man sich als sozusagen Sparringspartner und auch Verbündete zu sehen und da auch wieder zu überlegen, wen brauchen wir noch in diesem Netzwerk, um irgendwie vielleicht ein anderes Problem zu lösen. Genau, und das ist jetzt gerade so ein bisschen der Weg, auf dem wir sind. Und ich fände es voll spannend, auch diese Partnerschaft noch zu vertiefen und zu gucken, sollte Alpuente und Folkdays, sollte Folkdays eine Untermarke werden oder was auch immer. Ne? Also einfach zu gucken, was ist das Beste für das, was wir wollen, nämlich eine Transformation von Wirtschaft und auch den fairen Handel auch irgendwie auf eine neue Zeit und eine neue Zielgruppe vorbereiten. Und welche Schritte können wir damit auch als Community gehen, um das gemeinsam zu schaffen?
Wie misst du bei dir im Unternehmen eigentlich Erfolg oder den Impact?
Also früher habe ich immer zu Weihnachten so ausgerechnet, wie viel KunsthandwerkerInnen wir sozusagen mit wie viel, also eigentlich wie viel Pro-Kopf-Einkommen wir im Jahr schaffen. Und das fand ich immer voll wichtig und auch finde ich immer noch wichtig. Aber mittlerweile würde ich sagen, ist ein genauso wichtiges Erfolgskriterium geworden, einen Ort zu schaffen, wo ich erfüllt und glücklich bin. Und wo ich das auch für andere schaffen kann. Also wo auch sozusagen meine eigenen MitarbeiterInnen das Gefühl haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich unfassbar wertvoll finde. Weil das hatte ich noch nie in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, ich selbst sein zu dürfen in meiner Arbeitswelt, in meinem Beruf. Und bei Folkdays hat das auch lange gedauert. Das war einer der Gründe, warum wir das Buch auch geschrieben haben, weil ich auch am Anfang sehr klassisch unternehmerisch Chefin war und es mich sehr unglücklich gemacht hat und ich das Gefühl hatte, ich kann schon wieder nicht ich selbst sein. Es ist schon wieder nicht okay, wie ich bin. Und ich glaube, das Buch einfach für mich unfassbar viele Optionen in meinem Kopf eröffnet hat dafür, wie man es schaffen kann, ein menschenzentriertes Unternehmen aufzubauen, in dem ich einfach auch so glücklich und erfüllt sein kann wie alle anderen. Und das ist eigentlich, ja, das ist und das ist das, was ich natürlich auch jeden Tag krass fühle, ne?
Das klingt total schön. Du hast in diesen 11 Prinzipien, die ihr für eine revolutionäre Arbeitswelt formuliert habt im Kontext eures Buches, da will ich jetzt zweimal rausgreifen, die du gerade schon angesprochen hast. Und zwar die erste ist, trau dich du selbst zu sein. Und dann habt ihr gesagt, mach dich verletzlich, um mutige Entscheidungen treffen zu können. Und wie hängt das für dich zusammen, also Mut und Verletzlichkeit?
Das ist voll spannend. Ich glaube auch, das ist so, dass so die letzte Facette von meinem alten Unternehmerin ich, die ich irgendwie so immer noch abwerfe, versuche abzuwerfen. Weil es klingt gerade alles so voll easy und rosig, was ich gerade mit Folktest beschreibe. Und ich kann dir sagen, natürlich ist es im Alltag auch ganz oft, da haben wir auch Krisen und es ist ganz oft nicht einfach. Und es ist ganz oft so, dass ich denke so, fuck, warum sind wir jetzt schon wieder in einer Situation, wo wir so krass drauf genau gucken müssen, was wir mit unserem Geld machen und echt schieben und bla. Und oft habe ich in diesen Situationen das Gefühl gehabt, immer wenn ich so Angst- und Panikgefühle hatte, hatte ich das Gefühl, ich kann das meinem Team nicht antun, das mit denen zu teilen. Weil wenn ich mich schon so fühle, wie fühlen die sich dann, ne, wenn ich denen das sage? Dass es irgendwie gerade voll eng ist und dass wir jetzt die nächsten 3 Monate, es wird voll hart und wir müssen gucken und bla. Und dann habe ich einfach irgendwann mich getraut, das zu teilen. Ne? Und auch irgendwie meine Ängste und wenn ich schlecht geschlafen habe und wenn ich mir Sorgen über irgendwas mache. Und ich war voll erstaunt darüber, wie mutig und auch wie toll meine Mitarbeiterinnen auf mich reagieren, wenn ich das mache. Und wie wenig Angst die bekommen. Und ich glaube, das ist irgendwie so, also das ist so ein bisschen die eine Dimension von Verletzlichkeit und Mut. Also ich glaube, erst in dem Moment, wo ich mich verletzlich mache, können andere auch mutig sein und umgekehrt. Und ich glaube, das zweite ist, in dem Moment, wo ich mich selbst mit allen Stärken und Schwächen zeige, meinem Team und auch anderen Menschen, gebe ich denen die Möglichkeit, das selbst auch zu tun. Ja. Ne? Wenn ich offen über meine eigenen Fehler spreche und offen über meine Ängste und auch meine Sachen, wo ich das Gefühl habe, ich bin einfach nicht gut genug, Imposter-Syndrome ist sowas, was ich total, wo ich immer noch drunter leide, dass ich manchmal das Gefühl habe, so Gott, hoffentlich kommt mir nie jemand auf die Schliche, dass ich eigentlich voll, dass alles voll der Quatsch ist, was ich hier, also es ist wirklich krass, ne, und dann, aber das zu teilen und irgendwie, und dann auch zu hören, so ey, krass, dass du das sagst, und das gibt mir wiederum auch, also dann anderen Menschen das Gefühl, nicht falsch zu sein und nicht das Gefühl zu haben, man ist einsam damit. Und gleichzeitig, und ich finde das so spannend, auch wenn man sich überlegt, was sind die Menschen, die mich am meisten beeindrucken und die meiste Stärke für mich ausstrahlen, sind das immer Menschen, die so offen und ehrlich über ihre eigenen Ängste und ihre eigenen Fehler sprechen können und keine Angst davor haben, dass andere Menschen sie dafür verurteilen, weil sie selbst damit okay sind. Ich glaube, das ist auch so ein Mechanismus, der so spannend ist zu beobachten, dass oft Stärke gar nicht bedeutet oder dass starke Menschen gar nicht unfehlbar sind, sondern genau das Gegenteil davon sind und total offen damit sind und total verletzlich sein können und gleichzeitig aber total stark sind.
Danke, ist total, total spannend und auch die Erfahrung, die du dazu gemacht hast und gerade geteilt hast, ich kann das total nachempfinden. Ne? Also die meisten Menschen, ich auch, teile ja Dinge nicht von mir oder zeige mich nicht verletzlich aus der Angst vor was auch immer, Verurteilung oder weil ich irgendwas befürchte. Ne? Und mache dann vielleicht die ein oder andere mutige Entscheidung nicht aus dieser Befürchtung heraus. Und erst wenn ich das dann offenbare, ist der Weg dafür frei. Das ist total schön. Ich habe hier hinter mir so ein Kartenspiel stehen, Usus heißt das. Das spielen wir jede Woche mit unserem Team, so remote. Das geht immer 30 Minuten. Das sind 3 Fragen. Also ich habe 3 verschiedene Kartenfarben. Und hättest du Lust mit mir, es sind so ganz persönliche Fragen, die können zu deinem Unternehmen sein oder zu dir als Person. Ich weiß auch nicht, was da kommt. Und ich will jetzt jedem von uns da die Fragen vorlesen. Hast du Lust, mit mir eine Runde zu spielen?
Auf jeden Fall.
Okay. Wir haben das in die Welt gebracht. Wir sagen, für mehr Menschlichkeit im Unternehmen, wir sind eine Remote-Firma und wir haben halt keine Kaffeeküche. Wir haben halt kein Feierabendbier oder Tee, den wir da trinken. Und wir machen morgens so einen Huddle, wo wir mal zusammenkommen, hier über Zoom. Und einmal die Woche sagen wir als Werkzeug, als Idee, um uns selber und die anderen besser kennenzulernen, spielen wir Usus. Also ich lege mal los hier. Wenn du für Weiterbildung 10.000 Euro ausgeben dürftest, was würdest du machen?
Für eine Weiterbildung? Mhm. Das ist schwierig. Ich glaube, ich würde voll gerne mehr über das autonome Nervensystem lernen. Weil das ist gerade so, wo ich gerade anfange, erst mich mit zu beschäftigen. Und es ist so diese Verbindung von Kopf und Körper und auch diese Verbindung wiederherzustellen, die, glaube ich, vielen von uns verloren gegangen ist. Und auch Emotionen zu verstehen besser und auch die Verbindung davon zu Traumata. Also ich glaube, das ist sowas, wo ich merke, dass immer, wenn ich da in Berührung mit bin, dass ich das total interessant finde und das voll mit mir resoniert, weil ich bin kein besonders spiritueller Mensch, aber ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Weil mir passiert unglaublich viel und ich glaube, dafür irgendwie ein besseres Verständnis zu bekommen und auch dafür vielleicht auch manchmal Erklärungen oder auch ich glaube, das wäre was, wo ich total Bock drauf hätte. Und da gibt es voll spannende Kurse oder die man machen kann. Und ich glaube, sowas würde ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich nicht 10.000 Euro kosten, aber vielleicht, wenn man es auf Hawaii macht oder so, dann ist das auch ganz geil. Aber ich glaube, das fände ich voll spannend.
Danke dir. Klingt total spannend. Ich bin auch ganz neugierig. Hat das auch was damit zu tun, wo und wie im Körper Emotionen und sowas auch gespeichert werden? Ja, also okay. Wenn du da irgendwas hast, kannst du das gleich noch im Nachgang mit mir teilen. Ich beantworte die gleiche Frage. Und ich habe gerade ganz spontan daran gedacht, ich würde gerne so eine Mentaltrainer-Ausbildung machen beim Thomas Baschert. Mein Partner Jörg hat das gemacht. Und ich war bei Thomas mal auf einem Seminar. Ich habe den halt nur 4 Stunden bei so einem Halbtages-Workshop. Da war ich dann auch auf der Bühne und habe dann so ein paar Übungen gemacht. Das war für mich total mindblowing. Und der arbeitet halt irgendwie mit Sportlern, irgendwie Biathleten, Fußballer. Und wir haben halt in dieser Session Sachen gemacht, die ich selber nicht für möglich gehalten habe. Und 5 Minuten später dachte ich nur so, krass. Ja. Und eine Aussage von Thomas fand ich so mega, mega gut. Der sagte, nicht alles, was er in seinem Repertoire hat und nutzt, kann er wissenschaftlich erklären. Er versucht das zwar immer, er hat sich aber irgendwann von diesem Wunsch verabschiedet, das immer alles plausibilisieren zu können. Er macht einfach das, was funktioniert. Ja, und das fand ich total, es war halt ja sehr geistöffnend. Okay, so, jetzt bekommst du eine Frage, die ist nur für dich und dann bekomme ich eine nur für mich. Beschreibe deine ideale Kollegin oder deinen idealen Kollegen.
Also auf jeden Fall ein Mensch, der anders ist als ich, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich da voll von profitiere, wenn Menschen mich challengen oder wenn Menschen mich an ihren Perspektiven teilhaben lassen oder wenn Menschen einfach ganz andere Perspektiven auf Themen haben, dass dann einfach immer so viel geilere Sachen dabei rauskommen. Also es ist auf jeden Fall jemand, der anders ist als ich. Ein Mensch, der anders ist als ich. Es ist auf jeden Fall jemand, der total viel Humor hat und mit der man richtig gut lachen kann. Und es ist jemand, der genauso viel Interesse daran hat, verbunden zu sein mit sich selbst und mit anderen Menschen und gleichzeitig aber auch einfach auch manchmal zu machen und einfach auszuprobieren und irgendwie rumzuspinnen und zu prototypen. Ehrlich gesagt habe ich ganz viele Menschen um mich herum, die meine idealen Arbeitskolleginnen sind. Und ich habe gerade auch eine gute Freundin von mir im Kopf, mit der ich lustigerweise auch gerade im Meeting davor zusammensaß, die mich auch immer krass herausfordert, weil die halt immer auch mich so gut kennt, dass sie genau den Finger in die Wunde legt. Aber bei der ich auch einfach, ja, auch alle meine Zweifel, auch wenn ich mal scheiß Laune hab und so, ist okay. So kann ich dir doch einfach sagen und dann ist voll fein und es ist, ja, ist einfach, ich glaube, ich habe viele Menschen um mich herum, die ich alle ideal finde, weil sie alle so unterschiedlich sind, aber eine Sache, die ich mit allen habe, ist, dass ich die alle oberkrass mag und mich total krass verbunden fühle und das ist so ein Privileg und so ein, es war nicht immer so und das liebe ich und es ist ein Geschenk jeden Tag.
Danke, Lisa. Was war der schönste Tag in meinem Berufsleben? Ich weiß gar nicht, ich habe da gar nicht einen genauen Tag im Kopf, aber es hat auf jeden Fall damit zu tun, als ich mit Jörg angefangen habe an Mindset Movers und vor allem an unserem ersten Event den Fokus zu arbeiten. Da waren wir so sehr im Flow und waren da so begeistert. Wir waren unglaublich schnell. Wir haben das irgendwie sehr schnell auf die Beine gestellt und hatten ganz, ganz viele sich ergänzende Ideen und das fühlte sich einfach alles so leicht an und wir fühlten uns so produktiv dabei. Und das Event hat lustigerweise noch gar nicht stattgefunden. Das wird jetzt im Mai nächsten Jahres stattfinden. Das wird halt in einem Hotel gemacht und da sind dann 200 plus Teilnehmer, die in einem großen Seminarraum irgendwie zusammenkommen. Das ging halt wegen der Pandemie jetzt nicht so gut. Aber es war für uns so der Auftakt und das war so ein, also das waren mehrere Tage wahrscheinlich, aber es waren sehr, sehr erfüllende Tage und ein sehr, sehr erfüllendes Gefühl immer wieder. Das würde ich auf jeden Fall damit in Verbindung bringen. Ja. So, jetzt habe ich noch was ich hinterher gleich schneiden darf für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt hier nämlich so eine Sanduhr und die letzte Kategorie, diese hellblauen Fragen, die hat auch die Farbe von dem Sand, die stelle ich und dann lasse ich die Sanduhr 2 Minuten rieseln und erst dann geben wir unsere Antwort. Das hat nämlich nochmal eine andere Qualität. Mhm. Ich lese mal vor. Cool. Was bedeutet Freiheit für dich?
Mhm. Krass, wie lang 2 Minuten sind.
Ja, super. Kannst du sagen, wenn du klar bist und ready, dann können wir gerne loslegen. Ansonsten, du hast fast noch 1 Minute Zeit bestimmt.
Das ist super witzig. Wenn ich in so Teams zusammenarbeite, dann ist es immer so, okay, das müssen wir jetzt als Frage erstmal klären. Und dann ist immer so, okay, ich brauche 10 Minuten. Dann sagen viele andere immer so, oh, ich brauche jetzt erstmal 10 Minuten, um darüber nachzudenken, oder 5 Minuten. Und ich bin immer so, ach echt? Okay. Und dann gehe ich immer, mache mir einen Kaffee oder mache ein paar E-Mails oder so. Ich bin halt jemand, der sehr, wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage, mäßig.
Oh ja. Ich bezeichne mich auch gerne als Sprechdenker. Mhm. Ich bin auch ein extrovertierter Typ, das ist gar nicht ungewöhnlich. Mhm. Mit einem Stift und einem Papier kann ich das noch viel besser. Also ich habe schon gemerkt, dass ich ganz andere Antworten gebe, wenn ich da nochmal drüber nachdenke. Ich bin auch ein sehr impulsiver Mensch und wenn dann so ein Impuls da ist, dann möchte ich den am liebsten rausplaudern. Und wenn ich drüber nachdenke, kommt da manchmal noch was anderes raus. Und das hat halt manchmal eine andere Qualität oder einen anderen Tiefgang, ja.
Ja, ich glaube auch, dass es gut für mich ist, das auch manchmal zu erzwingen, ne? Also, und ich merke dann auch oft, dass mir Sachen, ich finde das so cool. Ich finde das auch spannend, da mich einfach herauszufordern. Ich kann ja sagen, was in mir vorgegangen ist. Der erste Impuls bei der Frage war, für mich ist total klar, das größte Freiheitsgefühl habe ich, wenn ich das Gefühl habe, oder ich selbst sein zu dürfen in allen Stärken und Schwächen. Das ist absolutes Freiheitsgefühl. Und dann in den 2 Minuten war ich so ein bisschen so, für mich ist auch voll krass Freiheit, fühlt sich gerade an, radikal sein zu dürfen. Also wirklich über radikale Sachen nachzudenken, radikale Utopien mir vorstellen zu dürfen. Und dann bin ich wieder sozusagen zu dem, nee, aber so richtig das Gefühl Freiheit so, das habe ich schon am meisten, wenn ich wirklich einfach, wenn ich das Gefühl habe, es ist okay, so wie ich bin. Und das, dann bin ich da wieder zurückgekehrt. Hätte aber auch anders laufen können.
Danke, Lisa. Bei mir ist es die Freiheit, die Wahl zu haben und vor allem zu erkennen, dass das immer so ist. Mhm. Also grundsätzlich stehe ich auf dem Standpunkt, dass ich immer die Wahl habe. Ich kann immer wählen. Es hat immer Konsequenzen, ja, je nachdem, was ich wähle. Und das kriege ich aber auch nur hin, wenn ich mit mir in Verbindung bin, in einer funktionalen Befindlichkeit, wenn ich irgendwie rumjammer auf dem Opferstand, wo ich sage immer Rumopfer, ja. Wenn ich auf so einem Standpunkt bin, dann ist halt irgendjemand anders schuld gerade für mich. Das stimmt natürlich nicht und das funktioniert auch nicht. Dann behaupte ich aber und dann nehme ich auch nicht wahr, dass ich die Wahl habe. Dann fühle ich mich irgendwie eingeengt und so weiter. Und dann macht es auch alles keinen Spaß. Ne? Und dieser Kontrast ist natürlich auch mal wieder wichtig, das zu erkennen. Aber für mich ist Freiheit wirklich zu erkennen, dass ich die Wahl habe und mir das auch zu erlauben, zu wählen. Ja.
Cool, danke fürs Teilen.
Voll gerne. Ich würde das auch als Abschluss nutzen jetzt, dass wir nochmal zusammen Usus gespielt haben. Danke fürs Mitspiel.
Ja, total schön. Sehr gerne, cooles Spiel.
Und ich habe das hier zwar schon mal gesagt, und ich kann das jetzt ja nochmal sagen, es gibt auf Start Next eine Crowdfunding-Kampagne, die heißt Start Next-Mehr Menschlichkeit. Kann ich auch nochmal in den Shownotes verlinken, da könnt ihr das Spiel erwerben, wenn ihr das auch toll findet. So, und wir werden das Spiel so oder so machen. Ja, ich möchte dir danken. Und zwar war das für mich persönlich ein total inspirierender Podcast. Da waren so einige Dinge dabei, über die ich wirklich auch nochmal nachdenken will. Und ja, das hat mir, also das war sehr bereichernd. So. Und ja, danke, dass du die Zeit dafür genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung und für deine guten Fragen und dein Interesse. Und ich fand es auch sehr schön.
Okay, dann sind wir raus. Tschüss.
Ciao.